Meine jüngste Tochter ist damals auch als Frühgeborenes zur Welt gekommen. Ich habe vor der Entbindung schon 13 Wochen in der Klinik verbracht. Und dann kam der Zeitpunkt der Entlassung. Ich hatte zwei kleine Kinder und dann musste man halt direkt funktionieren zu Hause. Und dann ja, kann man nachts auf einmal nicht schlafen, weil man Angst hat, gleich passiert vielleicht irgendwas. Wir hatten auch zu Hause einen Überwachungsmonitor und da auch Sauerstoffbedarf und dann immer an welcher Stelle sollte ich jetzt zum Arzt gehen? Und ich habe halt selbst erfahren, wie es ist, obwohl ich Kinderkrankenschwester bin, was für Herausforderungen dann auf eine Familie zukommt zu dem Zeitpunkt, wenn man dann nach Hause geht.
Willkommen zur 45. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Birgit Schlechtingen hat damals am eigenen Leib erfahren, was es heißt, mit einem Frühchen nach Hause zu gehen und alles organisieren zu müssen, während ihr Mann zur Arbeit musste. Obwohl sie als Krankenschwester wusste, wie sie ihr Kind versorgen musste, kannte sie sich weder mit dem Sozialrecht noch mit Hilfsmittelanträgen aus. Sie fühlte sich mit vielen Fragen alleingelassen. Wie sehr hätte sie sich damals eine Unterstützung gewünscht? Und genau dafür hat sie gesorgt. Nämlich, dass Eltern von Frühchen oder schwerkranken Kindern nach einem Klinikaufenthalt Unterstützung bekommen. Sie hat sich jahrelang für die sogenannte sozialmedizinische Nachsorge eingesetzt. Was es damit auf sich hat und wer sie in Anspruch nehmen kann, das erklären uns Larissa Linke und Birgit Schlechtingen vom Bunten Kreis in Siegen. Viel Spaß mit dieser Folge. You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back, despite the pain inside. Herzlich willkommen in unserem Mein Herz lacht Podcast. Heute habe ich sogar zwei Gäste, nämlich Larissa Linke und Birgit Schlechtingen vom Bunten Kreis in Siegen. Und es geht ums Thema sozialmedizinische Nachsorge. Aber bevor wir darüber sprechen, stellen Sie beide sich doch einfach bitte kurz selber vor.
Ja, hallo, mein Name ist Larissa Linke, bin 37 Jahre und Mama von zwei Kindern, bin gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, habe Erfahrungen im stationären Bereich, bin dann 2020 in das Team der sozialmedizinischen Nachsorge hier gewechselt. Wir haben ein multiprofessionelles Team hier, bestehend aus Nachsorgeschwestern, Kinderärzten und Ärztinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und Diabetesberaterinnen und eben uns Case Managern.
Okay, vielen Dank. Dann Birgit Schlechtingen. Stellen Sie sich auch kurz vor.
Genau, mein Name ist Birgit Schlechtingen. Ich bin Kinderkrankenschwester und habe 2009 dann eine Weiterbildung zur Case Managerin in Augsburg gemacht. Ich bin selbst auch Mutter von drei Kindern, die sind mittlerweile aber erwachsen. Und nach 2009 habe ich mit dem Aufbau der sozialmedizinischen Nachsorge hier in Siegen begonnen, in der Kinderklinik. Und 2012 konnten wir dann die erste kleine Patientin betreuen und versorgen mit ihrer Familie zusammen. Mittlerweile bin ich als Leitung hier tätig. Ich betreue die Patientenfamilien, bin für das Personal der Einrichtung zuständig und auch die Abrechnungen mit den Krankenkassen gehören zu meinen Aufgaben.
Sie haben jetzt ja vorhin schon so ganz kurz erwähnt, die erste kleine Patientin, die Sie hatten. Wollen Sie vielleicht einfach mal da die Geschichte erzählen? Also was war das für eine Patientin und wie kam es denn dazu? Was haben Sie dann gemacht quasi, als Sie sie zu Hause noch begleitet haben?
Ja, in diesem Fall war es eine Familie mit Zwillingsfrühchen. Die Frühchen wurden in der 26. Schwangerschaftswoche geboren, waren ganz klitzeklein mit 855 und 860 Gramm Geburtsgewicht. Ein Kind davon war noch mit Magensonde versorgt, schaffte eben die Trinkmengen noch nicht, die es eigentlich so trinken sollte. Dem anderen Kind fehlte aufgrund seiner Lungenunreife das selbstständige Atmen. Das musste mit Sauerstoff unterstützt werden. Genau, und da war es wichtig, ein Versorgernetz aufzubauen, dass man benötigte Hilfsmittel gezielt vor Ort hatte, nochmal den Umgang mit den Eltern im Notfall zu besprechen. Beide Kinder brauchten Physiotherapie. Dann haben wir geholfen, da eben Praxen zu finden. Die Frühchen bekommen oft dann spezielle Nahrung und auch Medikamente. Da entstehen dann zu Hause eben die Fragen, ja, wie verabreiche ich die Medikamente am besten? Woher beziehe ich die Nahrung? Welche Apotheke stellt überhaupt die in der Dosierung so komplexen Medikamente her? Genau. Außerdem ist in der Familiensituation, ist es dann noch holprig, sind Geschwisterkinder zu betreuen. Der Papa musste wieder arbeiten gehen, sodass die Mama auf sich allein gestellt war. Genau.
Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Also die Familie wurde irgendwann entlassen und war dann erstmal zu Hause und Sie sind dann auch nach Hause gekommen und haben mit denen gesprochen oder wie lief das dann genau ab? Oder sind Sie gleich mitgekommen? Können Sie das nochmal beschreiben?
Also in der Regel geht die Familie alleine nach Hause. Wir gehen nicht mit nach Hause direkt, aber wir bemühen uns schon im Laufe der ersten Woche zu Hause den ersten Hausbesuch auch zu vereinbaren, also möglichst zeitnah nach der Entlassung. Wir bekommen auch von den Kliniken die Entlassberichte und können somit gucken, was alles war in der Vorgeschichte, aber auch was alles noch erledigt werden muss, wo überall Termine vereinbart werden müssen und so weiter und so fort, welche Medikamente verabreicht werden müssen. Und ja, gehen dann nach 1, 2, 3 Tagen das erste Mal in die Familie zum Hausbesuch und schauen, wie es zu Hause angelaufen ist. Das ist sehr unterschiedlich. Wir versuchen uns da nach den Bedürfnissen der Familie zu orientieren. Und das kann sein, dass zu Hause Fragen aufgeploppt sind zum Thema Ernährung, zur Pflege. Wie tue ich die Zusätze in die Nahrung? Die haben mir das zwar erklärt auf Station, aber irgendwie bin ich mir doch unsicher. Aber es kann auch sein, dass es um die Themenkoordinierung geht. Also es geht oft am Anfang um die Themenkoordinierung. Wo gehe ich am besten zur Physiotherapie hin? Wir haben ein großes Einzugsgebiet. Wir sind rundum über 50 Kilometer im Einsatz. Ja, dann ist für die Familie natürlich, um die zu entlasten, wichtig, dass möglichst viele Termine wohnortnah auch vereinbart werden. Und da müssen wir halt schauen, wo ist der entsprechende Facharzt, wo ist der entsprechende Therapeut, der sich mit kleinen Kindern auch auskennt. Und vernetzen die Familien dahin. Das ist so das, was am Anfang in der ersten Woche meistens die Themen sind.
Was ist denn die sozialmedizinische Nachsorge genau?
Vielleicht kann man es so beschreiben, dass durch den medizinischen Fortschritt immer mehr Kinder geheilt werden, was ja auch eine gute Entwicklung ist, aber auch dadurch immer mehr Kinder mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen oder extreme Frühgeburten überleben. Der Versorgungsbedarf der Kinder steigt natürlich dadurch und besonders im Übergang vom stationären in den ambulanten Bereich entsteht eine Versorgungslücke. In der Situation sind viele Familien überfordert, haben Angst, Schuldgefühle, vielleicht auch Wut und gleichzeitig die intensive medizinische, therapeutische und pflegerische Betreuung, die sie auf den Stationen erfahren, fällt an der Stelle ja weg. Und sie sind zu Hause ganz für ihre Kinder verantwortlich. Und gleichzeitig müssen aber auch jetzt zu dem Zeitpunkt Termine koordiniert werden, Arzt- und Therapietermine, der Familienalltag muss koordiniert werden, mindestens ein Elternteil muss ja wahrscheinlich auch wieder arbeiten gehen, Geschwisterkinder müssen versorgt werden. Also das ganze Familienleben muss halt weiterlaufen. Und an der Stelle setzt die Nachsorge an und bietet Unterstützung und leistet Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja, das klingt jetzt nach so einem richtig tollen Angebot, weil, glaube ich, das genau das ist, was sich viele Eltern wünschen. Man wird ja wie in so eine neue Welt katapultiert und ganz viele Themen prasseln auf einen ein. Und ganz viele Eltern haben ja keine Ahnung, wie läuft das jetzt ab? Was muss ich machen? Was steht mir vielleicht auch zu? Wie ist denn das mit diesem Angebot sozialmedizinische Nachsorge? Wer kann denn das in Anspruch nehmen und ist das von der Krankenkasse finanziert oder muss ich da was extra zahlen? Wie funktioniert das?
Die Nachsorge können alle Familien in Anspruch nehmen, die aufgrund der Erkrankung des Kindes einen besonderen Bedarf haben. Und das schließt sich immer an stationären Aufenthalt an. Heißt, extrem kleine Frühgeborene unter der 32. Schwangerschaftswoche oder unter einem Geburtsgewicht von 1500 Gramm, chronisch kranke Kinder, Kinder mit Stoffwechselerkrankungen, Kinder, die mit Behinderungen oder Erkrankungen zur Welt gekommen sind, Kinder nach schweren Unfällen. Das sind so ein paar Beispiele, die ich jetzt hier aufzählen kann. Die Familien haben Anspruch auf Nachsorge, um diese Versorgungslücke, sage ich mal, zwischen dem stationären und dem ambulanten Sektor dann halt zu schließen und die Familie mit ihren Sorgen um ihr Kind und Nöten selbstständig zu machen oder ein Netzwerk zu schaffen.
Gibt es da vielleicht eine Geschichte, die Ihnen noch besonders in Erinnerung geblieben ist von einer Familie, die vielleicht ja viel Unterstützung benötigt haben und dann auch dankbar waren, dass da jemand war, den Sie so fragen konnten?
Also das erleben wir eigentlich ständig. Das ist eigentlich ja eine bewusste Entscheidung, die sozialmedizinische Nachsorge in Anspruch zu nehmen. Man erfährt vorher so die Rahmenbedingungen, dass es eben Hausbesuche sind, dass wir die Familie dann zu Hause aufsuchen und da alles Weitere mit ihnen besprechen. Von daher ist die Dankbarkeit in der Regel sehr groß. Genau.
Und ist das so, dass das automatisch, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin, angenommen, ich habe jetzt ein Frühchen zur Welt gebracht, wird mir das automatisch angeboten oder muss ich da nachfragen?
Also in der Regel ist es so hier in der Klinik, dass wir mittlerweile so weit sind, dass es jede Familie, die ein Frühgeborenes oder die Anspruch hätte, gerade bei den kleinen Neugeborenen und Frühgeborenen auch das Angebot erhält. Also das hat lange gedauert. Wir haben da ganz viel Arbeit reingesteckt und viel Energie, aber mittlerweile klappt das super und ich würde sagen, zumindest hier in Siegen bekommt jede Familie, die Anspruch hat, auch das Angebot vorgestellt. Bei den frühen Neugeborenen, bei den anderen Erkrankungen ist es noch ein bisschen schwierig, aber wir arbeiten dran.
Wir haben jetzt am Anfang schon erzählt, das war gar nicht so leicht, dieses Angebot überhaupt aufzubauen. Wollen Sie da noch so ein bisschen erzählen, wie war denn das? Gab es da auch Widerstände oder warum haben Sie das Ganze denn überhaupt ins Leben gerufen?
Warum? Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin Mutter von 3 Kindern und meine jüngste Tochter ist damals auch als Frühgeborenes zur Welt gekommen in der 26. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht von 785 Gramm. Das war 2002, also ist schon ein bisschen her. Und ich habe halt selbst erfahren, wie es ist zu dem Zeitpunkt, obwohl ich Kinderkrankenschwester bin und zu dem Zeitpunkt ja auch schon war und mich ja auch eigentlich zumindest pflegerisch und medizinisch ganz gut auskannte. Aber was für Herausforderungen dann auf eine Familie zukommt zu dem Zeitpunkt, wenn man dann nach Hause geht. Und man ist halt auch belastet. Und ja, das war so ein bisschen meine Grundgedanke. Und dann bin ich 2008 auf einer Fortbildung gewesen in Berlin. Und da habe ich das erste Mal vom Bunten Kreis gehört, von dem Angebot. Zu dem Zeitpunkt wurde es gerade zu einer Gesetzesleistung. Und dann bin ich zurück nach Siegen und habe gesagt, das müssen wir hier auch haben. Unbedingt. Also das ist genau die Lücke, die wir schließen müssen, was uns noch fehlt. Und ja, dann hat es Gespräche gegeben, erstmal hier intern Geschäftsführung und wo dockt man das an? Macht man das im Rahmen der häuslichen Pflege mit? Und wie laufen die Verhandlungen mit den Kassen? Ja, dann sind wir halt Mitglied im Bundesverband Bunter Kreis geworden. Und die haben uns dann bei den ganzen Verhandlungen unterstützt. Aber das mit den Kassenverhandlungen, ja, das war sehr schwierig, weil die wollten ganz viel und ganz genau und Details haben. Und ja, das war für mich alles Neuland und ich musste mich erstmal da reinarbeiten. Und somit hat das ja insgesamt dann 3 Jahre gedauert, bis wir endlich so weit waren, dass wir sagen konnten, wir haben einen Vertrag mit den Kassen und wir können jetzt endlich die Patientenfamilien betreuen. Hier in der Klinik selbst habe ich damals von der Geschäftsführung viel Unterstützung erfahren. Also die hatte zwar nicht so viel Zeit, es ist ja erstmal ein kleiner Part in der Klinik gewesen, aber die hat schon immer hinter mir oder hinter dem Projekt gestanden und hat mich da auch unterstützt.
Können Sie noch mal kurz sagen, was genau ist denn der Bunte Kreis? Was machen die denn?
Der Bunte Kreis, vielleicht so ein bisschen zur Geschichte, ist Anfang der 90er Jahre in Augsburg entstanden. Da hat es ein Vater, meines Wissens auch von einem Frühgeborenen oder ich glaube sogar eine Drillingsfrühgeburt ist er gewesen, gegeben, der halt auch mit seinen Kindern lange in der Klinik gewesen ist. Und der war Rechtsanwalt und hatte halt auch die nötigen Freunde, die man braucht um sich rum, um sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und der hat dann die Menschen an einen Tisch geholt, samt dem betreuenden Chef oder Oberarzt aus der Klinik in Augsburg und hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Kinder so gut medizinisch, pflegerisch, therapeutisch betreut werden in der Klinik und dann geht man nach Hause und steht da als Eltern mit Kindern, die vielleicht einen Monitor haben zur Überwachung oder eine Magensonde und hat so keinen mehr an seiner Seite, den man mal fragen kann. Ja, und dann hat sich der Verein Bunter Kreis in Augsburg gegründet und ja, die haben sich dann deutschlandweit weiterentwickelt. Es hat dann in Trier dann auch noch einen Verein gegeben, Bunter Kreis, durch Bekanntschaften unter den Ärzten und so weiter und so fort. Dann ist das anfangs alles über Spendenbasis immer gelaufen und irgendwann haben die sich aber auch so weiterentwickelt und dafür gekämpft, dass es zur Gesetzesleistung wird und im Gesetz mit aufgenommen wird im SGB V und dann 2009 wirklich zur Kassenleistung wurde. Und mittlerweile gibt's halt auch fast flächendeckend in Deutschland bunte Kreise, die alle nach dem Modell bunter Kreis, der damals in Augsburg gegründet wurde, arbeiten. Also ist sozusagen der Name und steht für die Qualität für die sozialmedizinische Nachsorge.
Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wenn Sie sich nochmal zurückerinnern, es ist lange her, aber weil Sie so gesagt haben, eigentlich kannten Sie sich medizinisch aus, als Sie damals mit Ihrem Kind nach Hause gegangen sind. Aber was waren dann so die Themen, wo Sie gesagt haben, da weiß ich jetzt gar nicht, was, wie mache ich das? War das so Sozialrecht oder wissen Sie noch, was das damals war?
Also Sozialrecht kannte ich mich überhaupt gar nicht mit aus und da habe ich auch keine Unterstützung erfahren und es ist irgendwie auch ohne Sozialrecht gelaufen, will ich mal so sagen. Großes Thema war, glaube ich, die Psyche im Nachhinein betrachtet, weil man doch sehr belastet ist. Also man muss sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt 2 kleine Kinder. Die älteste ist während der Zeit 4 Jahre alt geworden, der mittlerste war 2. Und ich habe vor der Entbindung in der 26. Woche schon 13 Wochen in der Klinik verbracht. Also musste ja die ganze Organisation der Geschwisterkinder und sowas alles laufen. Und dann musste man halt direkt funktionieren, will ich mal so sagen. Man hatte den Kaiserschnitt und nach 13 Wochen liegen musste man aufstehen und funktionieren zu Hause, so wie für die Frühgeburt in der Klinik. Das hat dann auch geklappt, zum Glück. Ja, mein Mann ist arbeiten gegangen. Der hat allerdings zwischenzeitlich auch seine Arbeitsstelle verloren. Das war dann auch noch so eine Nebenbaustelle, die dazu kam. Das hat sich aber zum Glück, hat er direkt wieder was Gutes Neues gefunden. Ja, und dann kam der Zeitpunkt der Entlassung und dann muss auf einmal alles organisiert werden. Man hat das Kind zu Hause, man hat, ja, ich kann es immer beschreiben, man hat so einen Berg, ist man hochgestiefelt bis zur Entlassung und hat sich total gefreut, jetzt geht's endlich nach Hause und dann geht das Kind nach Hause und dann, ja, kann man nachts auf einmal nicht schlafen, weil man Angst hat, gleich passiert vielleicht irgendwas. Man ist ständig irgendwie mit einem halben Ohr, mit einem halben Auge bei dem Kind, muss aber ja tagsüber auch 100% sein, weil 3 Kinder einen fordern. Und ja, dann muss alles organisiert werden. Also es ist nichts untergegangen, aber unsere Tochter hatte damals ziemliche Probleme lange, also über das ganze erste Jahr hinweg mit der Lunge. Wir hatten auch zu Hause einen Überwachungsmonitor und die hatte zeitweise auch Sauerstoffbedarf und dann immer, an welcher Stelle sollte ich jetzt zum Arzt gehen? Wie lange kann ich das hier zu Hause alleine entscheiden, was gut ist oder was nicht gut ist? Also das waren so Schwierigkeiten, Herausforderungen. Was auch interessant war, sind solche Sachen, wie wird was abgerechnet? Also wir mussten zum Beispiel zur Physiotherapie gehen und das war irgendwie über die Klinik direkt weitergelaufen auf dem Weg nach Hause. Also ich hatte sozusagen den ersten Termin von dem Therapeuten schon bekommen in der Klinik und bin weiter dahin gegangen und dann stellte sich irgendwie ein halbes Jahr später raus, dass die Abrechnung eigentlich über Überweisung hätte laufen müssen. Aber ich habe nie eine abgegeben und mir hat auch nie irgendjemand gesagt, dass ich eine abgeben muss. Also das konnte zum Glück dann geklärt werden, aber es wäre halt viel einfacher gewesen. Man hätte vorher gesagt, wenn du da weiter hingehst, musst du auch vom Kinderarzt eine Überweisung mitbringen.
Ja, das sind so diese ganzen Sachen, von denen man halt keine Ahnung hat und ja. Auf einmal muss man sich da überall auskennen. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Linke? Haben Sie da auch so einen persönlichen Bezug zu dem Thema oder warum ist Ihnen das so wichtig, dass es dieses Angebot gibt?
Ich habe zunächst im stationären Bereich gearbeitet und als ich in die Nachsorge hier in Siegen gewechselt bin, habe ich erstmal gemerkt, was in dem klinischen Setting, in dem ich war, für ein großer Bedarf geherrscht hat. Also da waren sehr viele Kinder sehr schlecht beraten, muss man sagen. Und das hat mich eben angespornt, da mein Wissen zu vertiefen und mich für den Bereich weiter einzusetzen. Im persönlichen Kontakt hatte ich keinen, aber der Kontakt zu den einzelnen Familien, die wir hier haben, ist dann doch eben über den Zeitraum sehr eng, ja, und motiviert dadurch, voll und ganz für die Familien einzustehen.
Und wenn Sie jetzt dann zu den Familien nach Hause kommen, ist das dann so, Sie sind Kinderkrankenschwester, kommen Sie dann einfach als Kinderkrankenschwester oder gibt es dann auch jemand, der dann vielleicht was sagen kann zum sozialrechtlichen Themen oder psychologischen Themen oder wie auch immer, weil ja doch manche sich vielleicht auch überfordert fühlen. Also wie sieht Ihr Team sozusagen aus?
Ja, unser Team ist auch multiprofessionell. Unser Team besteht aus uns Nachsorgeschwestern, aus den Case-Managerinnen. Unser Team besteht außerdem aus Kinderärzten und Kinderärztinnen, aus Psychologen, aus Sozialarbeitern, aus einer Diabetesberaterin und ist damit ganz gut aufgestellt. Wir treffen uns mindestens einmal pro Woche zur Teamsitzung. Der Austausch ist sehr eng, auch aufgrund der vernetzenden Dokumentation, die wir nutzen. und können die Eltern da breit gefächert unterstützen.
Jetzt haben wir ja schon sehr viel über Frühgeburten gesprochen, aber Sie haben am Anfang schon erwähnt, dass ja auch andere Familien dieses Angebot in Anspruch nehmen können, wenn es zum Beispiel einen Unfall gab oder so. Haben Sie da vielleicht noch eine Geschichte parat von einer Familie, wo Sie gesagt haben, oh, wir waren so froh, dass wir zu denen nach Hause gehen konnten, weil die wussten ganz viel nicht, wie das läuft, wo sie richtig unterstützen konnten?
Spontan fällt mir eine Familie ein, das Kind ist nicht verunfallt, aber hat durch eine schwere Infektion einen schweren Hirnschaden erlitten und konnte anfangs nicht mehr laufen und musste das wieder erlernen. Und das größte Problem war eigentlich, dass das Gehör komplett geschädigt war und nichts mehr hören konnte. Das Kind hat jetzt mittlerweile ein Cochlea-Implantat bekommen und jetzt muss halt alles wieder neu erlernt werden. Also das Sprechen, das Hören, das Laufen. Und ja, die Familie ist super, die macht das ganz toll und die ist natürlich sehr, sehr, sehr dankbar für die Unterstützung und ja, dass er einfach auch Tipps bekommt, wo sie am besten hingeht, zu welchen Therapeuten, was sie für ein Anrecht haben auf Therapien, auf Frühförderung, auf Reha-Maßnahmen, was ihnen sozialrechtlich zusteht. Hat das Kind Anspruch auf einen Pflegegrad, auf einen Schwerbehindertenausweis? In welchen Kindergarten schicke ich mein Kind jetzt und so weiter und so fort? Also wir können das Kind nicht gesund machen, aber zumindest können wir dafür sorgen, dass die Familie gut mit der Erkrankung leben kann.
Und wie lange können Sie dann Familien betreuen? Gibt es da irgendwie eine zeitliche Grenze?
Also in der Regel wird die Nachsorge für 20 Stunden genehmigt von der Krankenkasse und diese 20 Stunden können innerhalb von 12 Wochen nach Entlassung eingesetzt werden. Da ist das Intervall am Anfang meist noch ein bisschen enger. Man spricht das aber im Detail auch dann nochmal mit den Eltern ab und vereinbart eben die Hausbesuche, dass man entlastet und nicht noch zusätzlich durch Termine belastet. Man könnte im Nachgang nochmal 10 Stunden nachbeantragen. Oft ist es aber so, dass wir mit diesem Paket gut auskommen, dass die Eltern dann gut beraten sind, dass sich alles eingegroovt hat, dass unsere Sozialarbeiterin da eben auch noch umfassend unterstützen konnte und auch ja die Psychologin zum Beispiel vernetzen konnte und nach diesem ersten Trauma gut unterstützt hat, sodass man dann in dieser Zeit auch gut zurechtkommt.
Wenn es jetzt Eltern gibt, die irgendwie trotzdem noch weiter Bedarf haben, also nach diesen 12 Wochen oder wo sie merken, es wäre vielleicht gut, wenn die noch mehr Unterstützung hätten, gibt es da auch jemanden, an den sie verweisen können oder wie geht das da dann weiter?
Ja, das ist schon so, dass wir auch an Selbsthilfegruppen zum Beispiel die Familien vernetzen. Da kennen wir ja oft auch schon zum Beispiel Eltern, deren Kind das gleiche Syndrom hat oder die schon in bestehenden Selbsthilfegruppen sind. Außerdem gibt es bunte Kreise, die Geschwisterprojekte auch mitbetreiben, dass die Geschwisterkonstellationen da gut aufgefangen werden und es da nicht zu Problemen auch noch in diesem Bereich kommt. Und dann ist es auch noch so, dass wir zwar die Nachsorge nach 12 Wochen abschließen, in Notfallsituationen oder Krisen können sich die Eltern trotzdem jederzeit an uns wenden.
Das ist auf jeden Fall auch gut zu wissen, weil manchmal kommt dann doch noch irgendwas auf oder manchmal kommen ja auch so Themen erst später irgendwie hoch, ne? Und dann ist es gut, wenn man jemanden hat, der die Situation versteht, weil das ist ja oft das, was Eltern erleben, dass das normale Umfeld oft gar nicht versteht. Was ist da jetzt los und mit was für Themen müssen die sich beschäftigen? Ein Vater hat mal gesagt, ja, dann haben Kollegen irgendwie darüber gesprochen, dass die Kinder mit dreckigen Schuhen über den Teppich laufen. Und er hat gesagt, ich hätte mir so gewünscht, dass mein Kind mit dreckigen Schuhen über den Teppich laufen kann und ich hätte es 100-mal drüber laufen lassen, weil es halt ganz andere Themen waren, mit denen er sich beschäftigen musste. Mhm. Also wie erleben Sie die Familien, wenn Sie die dann sozusagen sich selber überlassen? Sind die meisten dann ganz gut angekommen in dieser Situation?
Ja, würde ich schon sagen. Also die meisten kommen ganz gut zurecht. Und wenn wir ganz komplexe Fälle haben, haben wir die dann auch an entsprechende Einrichtungen vernetzt, die die Familien weiter betreuen. Also sei es häusliche Pflege oder was auch immer, ja. Aber in den meisten Fällen können wir sagen, Hilfe zur Selbsthilfe hat gut funktioniert und wir können die Eltern gut in die Selbstständigkeit entlassen. Was vielleicht noch wichtig ist, bei chronisch kranken Kindern kommt es ja immer wieder mal zu Krankenhausaufenthalten und dann auch zu neuem Interventionsbedarf. Und die Familien haben tatsächlich die Möglichkeit, auch nach dem nächsten Krankenhausaufenthalt nochmal einen neuen Antrag auf sozialmedizinische Nachsorge zu stellen.
Ja, das ist auch nochmal ein sehr guter Hinweis, weil manchmal steht dann vielleicht eine schwere Operation an und je nachdem, wie die verlaufen ist, ändert sich auch nochmal was. Das heißt, ich kann dieses Angebot auch mehrmals in Anspruch nehmen. Okay, und wenn jetzt ein Krankenhaus nicht automatisch auf mich zukommt, wo gehe ich dann hin, um das zu beantragen?
Also es ist auch im Nachgang noch über den Kinderarzt möglich. Manchmal ist es auch so, dass ein entsprechendes sozialpädiatrisches Zentrum, also das SPZ, noch auf uns zukommt und sagt, wir haben hier den Fall XY und die Familie, die einfach noch Bedarf hat. Manchmal sind es ja auch dann nochmal bekannte Kinder, die wir schon mal betreut haben. Kann sein, dass da sozialrechtliche Themen nochmal interessant werden, dass der Grad der Behinderung zum Beispiel im Schwerbehindertenausweis nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, dass Familien aber auch Hilfe brauchen, zum Beispiel bei dem Schreiben eines Widerspruchs oder genau, da nochmal Fragen haben.
Also auch bei solchen Themen wie Widerspruch würden Sie auch unterstützen?
Ja. Es gibt halt Kinderkliniken, die es anbieten, aber es gibt halt auch in manchen Regionen, also ich sag mal, es gibt den Bunten Kreis Rheinland zum Beispiel, das ist ein Verein, der ist selbstständig tätig und hat Kooperationsverträge mit den Kliniken in Köln, in St. Augustin, in Bonn und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, ob das für Eltern so relevant ist. Also
ist denn der Bunte Kreis der einzige Anbieter von sozialmedizinischer Nachsorge oder gibt es da auch andere Träger?
Der Bunte Kreis ist fast der einzigste Anbieter der sozialmedizinischen Nachsorge. Es gibt auch Nachsorgeeinrichtungen, die sich nicht im Bunten Kreis angeschlossen haben, die halt auch die Kassenverträge selbst verhandelt haben. Es gibt aber die Bunten Kreise nicht nur direkt an den Kinderkliniken, sondern es gibt auch Bunte Kreise, die als Verein außerhalb der Kinderkliniken tätig sind. Die nennen sich dann so Draußenmodell. Zum Beispiel wäre da der Bunte Kreis Rheinland zu nennen, weil die sind uns sehr nah und wir arbeiten sehr eng auch mit denen zusammen, weil sich Patienten von dort schon mal wohnortnah in unser Einzugsgebiet reinreichen oder auch andersrum. Und der Bunte Kreis Rheinland ist halt ein Verein und hat Kooperationsverträge mit den Kinderkliniken im Rheinland, zum Beispiel Köln, Bonn, St. Augustin. Und denen werden die Kinder aus den Kliniken dann zugewiesen.
Interessant ist aber auch, dass es auf der Internetseite des Bunten Kreises eine Suchfunktion gibt und man da eben schauen kann, welcher Bunte Kreis für den jeweiligen Wohnort, in dem ich mich jetzt befinde, zuständig ist.
Okay, das war auch nochmal ein sehr guter Hinweis zum Abschluss, denn wir sind ja jetzt schon wieder am Ende und da haben wir immer noch unsere drei Abschlussfragen. Die sind also auch ganz persönliche Fragen. Ich fange vielleicht einfach mal mit Ihnen an, Frau Linke, gerne ganz kurz beantworten. Was bringt Sie total auf die Palme?
Eigentlich nicht sehr viel, aber nicht enden wollende Warteschleifen bei Telefonhotlines machen mich fertig.
Und wie ist das bei Ihnen?
Bei mir sind es die willkürlichen Entscheidungen von Krankenkassenmitarbeitern über zum Beispiel Hilfsmittelversorgung, also über die Genehmigung von Versorgungen von Kindern.
Und wie ist das, wenn es mal richtig stressig wird im Alltag? Wie können Sie da gut entspannen oder wie kommen Sie wieder runter, Frau Linke?
In meinem Garten und dann gerne mit den Kindern, den Tieren und auch am liebsten mit einer Tasse Kaffee in der Hand.
Das klingt sehr entspannt. Und Frau Schlechtingen, wie ist es bei Ihnen?
Bei mir sind es die ausgiebigen Spaziergänge oder ich würde fast sagen Wanderungen. Also die Natur auf alle Fälle.
Sind Sie wahrscheinlich sehr viel unterwegs. Ist auch ein schöner Ausgleich. Und was ist Ihr persönlicher Herzenswunsch, Frau Linke?
Ja, im Moment mehr denn je muss man leider sagen, dass die Welt für unsere Kinder ein bunter Ort bleibt und dass sie vor allen Dingen in Frieden aufwachsen können.
Ja, das ist zu diesen Zeiten wirklich sehr, sehr wichtig und wir hoffen, dass es wieder besser wird. Frau Schlechtingen, was ist Ihr Herzenswunsch?
Mein Herzenswunsch ist, dass alle Familien, die Bedarf haben, das Angebot der Nachsorge auch erhalten und somit den Alltag mit der Erkrankung oder Behinderung ihres Kindes gut bewältigen können.
Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie hier bei uns im Podcast waren und uns über dieses Angebot erzählt haben, dass jetzt hoffentlich noch viel mehr Eltern kennenlernen. Vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke Ihnen so.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wie gut, dass wir nun wissen, dass es die sozialmedizinische Nachsorge gibt. Doch auch nach den 12 Wochen haben viele Eltern noch offene Fragen. Welches Hilfsmittel ist das Richtige für mein Kind? Wie machen das andere Eltern mit dem Kindergarten? Oder was sollte ich beachten, wenn ich einen Pflegegrad beantragen möchte? Deshalb haben wir für unsere Mitglieder unsere Pflegeberaterin Bettina, die für alle sozialrechtlichen Fragen und auch Rechercheaufträge zur Seite steht. Und wir bieten viele Online-Seminare rund um Themen wie Versorgungsdschungel an. Vor allem aber haben wir deutschlandweit immer mehr Elterngruppen, die sich vor Ort treffen und regelmäßig austauschen. Denn es ist etwas ganz anderes, sich mit Eltern zu unterhalten, die verstehen, was Sache ist und wissen, was es bedeutet, wenn man aus dem Krankenhaus zurückkommt. Wenn du auch nicht länger allein sein möchtest, dann schau dich doch einfach mal auf unserer Website um. Unter www.meinherzlacht.de findest du alle unsere Angebote und Seminare. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.
Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.